ARD.
Heute starte ich mal mit einer Frage an euch. Wer ist euer Lieblings-Superheld oder eure Lieblings-Superheldin? Also so aus der Kino- und Comic-Welt. Also weiß ich nicht, Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man und so weiter. Überlegt mal kurz, ich frage mal zwischendurch Mario, hast du einen Lieblings-Superhelden?
Ja, natürlich, als Biologe kann das nur Spider-Man sein.
Ah.
Und du?
ja, ich bin ehrlich, ich bin da nicht für manche Comics nicht so affin gewesen, für andere aber umso mehr. Deswegen heißt mein Lieblings-Superheld Phantomias aus Entenhausen.
Okay.
Man weiß es nicht genau, er soll im echten Leben Donald Duck heißen, aber wie gesagt, das ist ein Geheimnis natürlich. Aber ich finde eine Ente, die Verbrecher jagt, einfach super.
Cool.
Ja. Also egal, ob jetzt aber irgendwie Spider-Man oder Super Ente, sie sind alle schnell, sie kriegen jeden Schurken, sie können weit springen oder fliegen, sind vor allen Gefahren auch geschützt. Aber diese Superhelden gibt es nicht nur im Kino oder im Comic, eigentlich gibt es die auch in der Tierwelt. Welche Superkräfte Tiere haben, werden wir heute klären. Wen lernen wir heute kennen, Mario?
Also wir sprechen heute über Tiere, die können blitzartig ihr Aussehen verändern. Wir sprechen über welche, die kugelfest sind, also denen nichts passieren kann, selbst wenn auf sie geschossen wird. Wir werden über welche sprechen, die aus dem Stand so richtig hochspringen können. Und das sind reale Superhelden, die hat die Natur geschaffen und die verfügen wirklich über phänomenale Kräfte.
Die werden wir heute gemeinsam kennenlernen mit euch und unser, ich sag mal, tierisches Superheldenteam zusammenstellen. Willkommen zu dieser Folge von Wie die Tiere hier in der ARD Audiothek. Wir sind euer Tierpodcast von Bremen 2 mit Biologe Dr. Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler. Und bevor wir heute mit dieser Folge richtig loslegen, kommt nochmal eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Fällt mir ein bisschen schwer, ihr könnt euch auch gleich vorstellen, wieso, aber ich mach's kurz und schmerzlos. Als wir vor ziemlich genau 4 Jahren beschlossen haben, dass wir mit Wie die Tiere loslegen, da war uns auch klar, irgendwann wird Wie die Tiere auch zu Ende gehen. Und das wird in ein paar Monaten, in diesem Sommer, der Fall sein. Dann kommt die letzte Folge von Wie die Tiere. Wir wollen aber, dass ihr diese Folge mit uns gemeinsam gestalten könnt. Wie genau das geht, verraten wir euch am Ende dieser Ausgabe. Ich wollte euch diese Info aber gleich mal zu Beginn sagen, damit das auf jeden Fall auch alle mitbekommen. Ist, glaube ich, okay so, Mario, oder?
Ja, Daniel, eine Sache sollten wir vielleicht am Anfang auch noch schnell dazu sagen,
ja.
Warum wir Wie die Tiere beenden.
Ach so, ja. Also erstmal, ganz viele von euch hören uns und es kommen auch immer neue Hörerinnen und Hörer dazu. Das freut uns sehr, aber wir hatten so den Plan, immer über Dinge zu sprechen, die Mensch und Tier verbinden und dazu auch immer eine ganze schicke Folge zu machen. Und wir haben gesagt, wir hören auf, wenn wir alle Geschichten erzählt haben, die unseres Erachtens die schönsten sind und wo man wirklich schöne Folgen zu machen kann. Und dieser Moment wird im Sommer mit der 100. Folge kommen. Fühlt sich ein bisschen komisch an, das gerade so zu sagen, oder?
Aber da ist ja nur ein bisschen hin.
Ja, so, genau. Also wer mitgerechnet hat, weiß es, wir haben heute Folge 95 und alles weitere dazu, wie ihr zum großen Finale von Wie die Tiere beitragen könnt. Wie gesagt, am Ende dieser Ausgabe. Jetzt machen wir aber erstmal das, was wir bislang alle 2 Wochen gemacht haben, nämlich auf den Alltag der Tiere schauen. Und der kann ziemlich beeindruckend sein. Viele Tiere haben Superkräfte, haben wir schon angedeutet, aus unserer Sicht jedenfalls. Dazu gehören zum Beispiel sportliche Superkräfte. Damit starten wir mal in diese Folge. Und da schauen wir auf ein wirklich sehr, sehr kleines Tier, auf den Floh. Finde ich gut, dass wir die Folge mit einem wirklich sehr kleinen Tier heute beginnen.
Ja.
Warum sind Flöhe so beeindruckend? Also ich habe erstmal kein so angenehmes Bild von denen, aber die können auch nicht was, oder?
Ja, weil die haben eine unglaubliche Kraft. Also ein Floh hat ein Gewicht von gerade mal 0,2 Milligramm. Das ist nix. Aber den Floh kann einen Wagen ziehen, der über 30 Gramm schwer ist. Jetzt stell dir vor, also zum Vergleich, wenn jetzt ein Mensch eine vergleichbare Leistung schaffen wollte, dann müsste er ein Gewicht von 12.000 Tonnen bewegen. Du weißt, ich rechne gerne in Blauwalen, das wären 60 Blauwale.
Okay, das ist das eine, aber gleichzeitig sind die Flöhe auch noch sehr gut im Hüpfen wahrscheinlich, ne?
Ja, die haben eine enorme Sprungkraft. Also ein Floh kann 20 Zentimeter hochspringen. Ein Mensch, gerechnet auf seine Körpergröße, müsste da 400 Meter weit und 270 Meter hochspringen. Das wäre so, als könntest du locker mit einem einzigen Satz über den Petersdom in Rom springen. Und das ist die größte Kirche der Welt.
Das ist ordentlich.
Ja.
Wie schaffen das die Flöhe denn aber, dass die so, also wirklich so weit, verhältnismäßig hoch springen können auch im Vergleich zu ihrer Körpergröße und alles. Also haben die irgendwie eine besondere Muskulatur oder wie?
Ja, also die haben in der Tat eine sehr kräftige Hinterbeinmuskulatur. Aber das Geheimnis dieser wirklich gewaltigen Sprungkraft, das liegt nicht nur in dieser stark ausgeprägten Muskulatur, weil mit der Muskelkraft allein könnten die Flöhe niemals so weit und so hoch springen. Das Geheimnis der Sprungkraft, das liegt in einem speziellen Protein, das heißt Resilin. Resilin ist ein sehr elastisches Protein und ist in etwa so verformbar wie Gummi. Und Resilin ist ein Protein, das kann in ganz hohem Maß Energie speichern und kann dann diese Energie mit einem Schlag freisetzen. Also vor dem Sprung wird das Resilin im Hüftgelenk ähnlich wie so ein Bogen von Pfeil und Bogen gespannt und beim Absprung wird dann diese gespeicherte Energie freigesetzt und der Floh wird wirklich regelrecht in die Höhe katapultiert.
Das Geheimnis der Sprungkraft der Flöhe liegt also in den guten Muskeln, aber auch darin, dass sie sehr gut Energie speichern können. Das ist schon irre. Damit hätten wir schon mal einen Superhelden mit enormer Muskelkraft. Nun muss man aber manchmal auch Gefahren abwehren. Und du hast schon angedeutet, dass du ein Tier mitbringst, das quasi von Natur aus eine kugelsichere Weste anhat. Das klingt auch praktisch so als Superheld. Welches Tier ist das?
Das ist das Kugelgürteltier. Das ist eine von 20 Gürteltierarten. Gürteltiere sind alle ausschließlich in Südamerika bzw. im Süden Nordamerikas zu Hause. Und die erkennt man schon an ihrem schweren Panzer. Also das ist ein Panzer, der bedeckt fast den ganzen Körper. Bei den jungen Gürteltieren, da ist dieser Panzer noch so lederartig. Wenn sie dann älter werden, dann wandeln sich diese einzelnen Platten in ganz dicke, ganz harte Knochenplatten um. Und weil diese Knochenplatten sehr ordentlich in Reihen angeordnet sind, da erinnern die im Aussehen wirklich sehr stark an einen Gürtel, der um das Tier so rumgeht. Da kommt natürlich auch der Name Gürteltier her. Übrigens, die Gürteltiere, die sind so rund 30 Zentimeter lang und es sind wirklich die einzigen Gürteltiere, die sich bei Gefahr komplett zu einer richtigen Kugel zusammenrollen können.
Wie machen die das denn?
Also die verstecken die Beine im Innern der Kugel und die harten Oberseiten von Kopf und Schwanz, die bilden so den Verschluss der Kugel. Und so eine gepanzerte Kugel, das ist wirklich ein perfekter Schutz. Natürlich haben die Kugelgürteltiere mit diesem Panzer kaum natürliche Feinde zu fürchten. Wer wirklich es schafft, mit seinem Gebiss einen Panzer der Gürteltiere zu knacken, das ist ein ganz großer Jaguar, sonst geht da nichts.
Und dieser Panzer ist wirklich so stark, dass die Tiere, also auch wenn wir jetzt mal von den tierischen Feinden sozusagen absehen, wenn da jetzt irgendwie Wilderer kommen oder so, dass die sogar kugelsicher sind, die Panzer?
Ja, man kennt zumindest Einzelfälle, da hat der Panzer Pistolen oder sogar Gewehrkugeln abgehalten. Und auf ein Gürteltier zu schießen, das ist auch immer so ein gewisses Risiko. Es gibt mehrere gut recherchierte Berichte, dass Schüsse, die jetzt zum Beispiel von Wilderern auf Gürteltiere abgefeuert worden sind, von der Panzerung der Gürteltiere abgeprallt sind und dann als Querschläge den Schützen oder andere Menschen verletzt haben. Aber das ist eine Überlebenssuperkraft, die wird noch getoppt von einem anderen Tier und das ist wirklich geradezu unzerstörbar.
Ein unzerstörbares Tier, das, was soll das sein?
Ist so ein geheimer Liebling von mir. Also das ist ein Tier, Nomen ist oben der Eisenplattenkäfer. Das ist ein Käfer, gerade mal 22 mm groß, kommt in Nordamerika vor und der hat ähnlich beeindruckende Superkräfte wie The Thing aus der Marvel-Comic-Reihe Fantastic Four.
Oh, ist das so ein Steinmensch, so ein unverwundbarer?
Ja, genau. Und was für den gilt, gilt auch für den Eisenplattenkäfer. Der ist nahezu unzerstörbar. Der bleibt sogar unversehrt, wenn ihn ein Auto überfährt oder wenn du mit einem Hammer auf ihn draufschlägst. Und Forscher haben herausgefunden, dass der Käfer einer Kraft standhält, die dem 39.000-fachen seines Körpergewichts entspricht. Also zum Vergleich, ein Mensch, der vielleicht 80 Kilo schwer ist, müsste dann ein Gewicht von über 3000 Tonnen aushalten. Das ist in etwa so, jetzt rechne ich mal nicht in Blauwalen, sondern in Flugzeugen, als hättest du 6 Flugzeuge auf dem Kopf und es würde dir nichts ausmachen.
Ich hätte dann ganz schöne Kopfschmerzen, glaube ich. Und das wäre auch bei Blauwalen übrigens der gleiche Effekt wahrscheinlich. Wie schafft der Eisenplattenkäfer aber, dass so ein Druck irgendwie oder so Gewalt, dass ihm das nichts ausmacht?
Also das hat man mit Röntgenaufnahmen unter dem Mikroskop rausgefunden. Also ganz stark vereinfacht gesagt, der Rückenpanzer des Käfers, der besteht aus verschiedenen Schichten. Und diese Schichten des Rückenpanzers, die verschieben sich unter der Last und verteilen dadurch den Druck. Und außerdem ist dieser Rückenpanzer sehr biegsam. Auch das hilft und so hält der Käfer wirklich einen enormen Druck aus. Einen ähnlich raffinierten Körper finden wir im Tierreich. Wo? Nur noch bei den Seegurken.
Okay, jetzt kommen also die Seegurken. Mit dieser Überleitung hatte ich nicht gerechnet. Also Seegurken, ja, habe ich schon mal in so Unterwasser-Dokus gesehen. Das sind diese länglichen Tiere, die auf dem Meeresboden leben und die so eine, ja, so eine komische Haut haben. Die sieht so verkrustet aus irgendwie so, ne?
Sehen ein bisschen so aus wie eine Wurst auf dem Meeresboden.
Ja,
ne?
Genau, ja.
Und diese Würste, die haben wirklich eine ganz erstaunliche und auch im Tierreich wirklich einmalige Fähigkeit. Die können, wenn Gefahr droht, innerhalb von Sekundenbruchteilen ihre Haut, die ziemlich weich ist, die sehr elastisch ist, blitzschnell in eine brettharte und vollkommen steife Oberfläche verwandeln.
Okay, so von der einen Sekunde auf die andere irgendwie.
Ja, und das hat man inzwischen tatsächlich erforscht, wie das funktioniert. Also für diese Wandlungsfähigkeit der Seegurkenhaut ist ein sogenanntes mutabiles Gewebe verantwortlich. Und dieses mutabile Gewebe, das funktioniert stark vereinfacht wie folgt. Wenn Gefahr droht, dann stößt diese Seegurke so einen körpereigenen Stoff aus. Und dieser Stoff verbindet blitzartig wirklich bestimmte Fasern, die lose in der Haut liegen, zu einem ganz festen Netz. Und das hat dann zur Folge, die Haut wird auf einmal bretthart.
Und dann sind sie wahrscheinlich auch richtig gut geschützt, ne? Dass wenn da irgendjemand rankommt, da passiert nichts denn irgendwie. Die sind ja wie ein Panzer fast.
Genau, das ist ein super Schutz. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass das eine Fähigkeit ist, die ist auch für uns Menschen interessant. Also Forscher haben zum Beispiel einen elastischen Kunststoff entwickelt, der mit Hilfe von sogenannten Nanopartikeln dieses Hautgewebe der Seegurke nachahmt. Also das könnte dann zum Beispiel mal später in der Flugzeugtechnik interessant sein.
So eine fliegende Seegurke wünsche ich mir jetzt ehrlicherweise.
Ja, genau.
Ich merke aber, wir können uns langsam schon so unser fantastisches Superheldenteam zusammenstellen, auch wenn ich mir noch nicht so sicher bin, wie viel Eindruck eine Seegurke, ein Floh und ein Gürteltier.
Und ein Gürteltier.
Nebeneinander so. Also, naja, gut. Aber zu unserer Runde der Superhelden, vielleicht kommen da ja gleich noch ein paar andere Tiere dazu. Zuerst ist es aber Zeit für eine unserer Rubriken, wie in jeder Folge. Und da gucken wir heute wieder auf die rote Liste. Die letzten ihrer Art. So heißt unsere Rubrik, in der wir über Tiere sprechen, die bedroht sind, von denen es nicht mehr viele gibt. Und wir bleiben da auch jetzt noch mal kurz unter Wasser, hast du mir versprochen, Mario. Um was für ein Tier geht's denn heute?
Wir gucken auf Totoabas. Totoabas, das sind Fische, werden bis zu 2 Meter lang, 100 Kilo schwer. Und das sind Fische, die werden auf illegalen Märkten so teuer gehandelt wie Kokain. Schwer vorstellbar,
ja.
Ist aber so.
Habe ich auch noch nicht so gehört. Wie sehen die aus? Wie muss ich mir die vorstellen, diese Fische?
Ich habe ja schon gesagt, 2 Meter lang, 100 Kilo schwer. Ansonsten sind die ziemlich unauffällig und sehen so ein bisschen aus wie ein Seebarsch. Von der Farbe her so leicht bräunlich-silbrig.
Okay, also würde ich jetzt erstmal so als Laie sagen, wegen ihres Aussehens landen die nicht auf dem Schwarzmarkt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, besonders schick sind oder so. Aber warum sind die dann so begehrt? Schmecken die so gut?
Nee, das sind auch keine teuren Speisefische. Was so besonders an ihnen ist, ist ihre Schwimmblase.
Was ist denn an der Schwimmblase so toll?
Also es gibt Menschen, die glauben, dass man aus einer Schwimmblase Heilmittel für diverse Krankheiten herstellen kann und dass sie auch als Aphrodisiakum funktioniert, also als ein Mittel, das mehr Lust auf Sex machen soll. Also jedenfalls sagt das die traditionelle chinesische Medizin. Und weil Totoabas so selten sind, macht die das natürlich umso wertvoller. Und diese angebliche Medizin, die da aus ihnen hergestellt wird, ist natürlich umso luxuriöser.
Die Totoabas, so. Also wo werden die denn gefangen? Wo leben die?
In einem ganz kleinen Gebiet. Die kommen ausschließlich im nördlichen Teil des Golfs von Kalifornien vor. Das ist die sogenannte Cortezsee. Und natürlich ist es illegal, die zu fangen. Also die hat man schon in den 1950er Jahren unter Schutz gestellt. Das hat die Regierung Mexikos gemacht. Aber es sind natürlich jede Menge Wilderer unterwegs.
Und die gehen trotzdem auf die Jagd, weil sie einfach richtig viel Geld mit den Fischen verdienen können?
Ja, so ist es. Da geht es manchmal ziemlich brutal zu. Also diese Wilderer, die sind oft bewaffnet. Die verteidigen sich dann gegen Überwachungsschiffe von der Marine oder die schießen auch mal Überwachungsdrohnen von der Marine oder von Umweltschutzorganisationen ab. Mhm. Und wenn die dann Fische gefangen haben, dann entfernen die Schwimmblase und dann schmuggeln die über Mittelsleute zum Beispiel nach China. Die werden aber auch in den USA verkauft. Also da stecken jetzt Fischer, Schmuggler, Händler aus ganz unterschiedlichen Ländern unter einer Decke. Am Ende kriegt ein Fischer für eine Schwimmblase rund $4.000. Wer die dann aber in Hongkong oder in Shanghai kauft, der zahlt ein Vielfaches. Und vor ein paar Jahren hat man 6 mutmaßliche Totoaba-Händler in Mexiko verhaftet. Das war ein wichtiges Signal, aber das reicht natürlich nicht aus.
Ja, okay, also die Ermittlungsbehörden sind da dran, aber wahrscheinlich ist das einfach ein riesiges Geschäft, das letztlich total unsinnig ist. Also diese Fische fangen, die Totoabas, man könnte es einfach lassen, weil wahrscheinlich stecken da überhaupt gar keine besonderen Kräfte irgendwie in dieser Schwimmblase drin. Ich kannte die bis eben noch nicht und ich hoffe, dass sie noch lange unterwegs sind in der Cortezsee. Mensch, ich lerne immer viel von dir, Mario. Nicht nur Biologie, sondern auch Geografie. Die Cortezsee, toll. Und damit wieder zurück zum Hauptthema dieser Folge, den tierischen Superhelden. Selbstverteidigung ist eine super wichtige Fähigkeit. Und Mario, du willst jetzt ein Tier vorstellen, das eine echte Superwaffe dafür hat.
Ja, ich würde gerne ein Tier vorstellen, das hat eine Kanone im Hintern und das ist der Bombardierkäfer.
Das klingt großartig, in meinem Kopf entstehen Bilder, wie so oft. Wie funktioniert das genau? Ich habe Angst vor der Antwort.
Nein, brauchst du nicht so. Der Bombardierkäfer ist sehr klein, der ist gerade mal 1 Zentimeter groß. Und wenn der jetzt von einem Fressfeind bedroht wird, sagen wir mal von einem Vogel, dann richtet der zunächst mal ganz gezielt seinen Hinterleib auf diesen Fressfeind. Das funktioniert, weil dieser Hinterleib ist sehr beweglich. Und sobald der Bombardierkäfer jetzt sein Ziel erfasst hat, dann verspritzt er aus seinem Hinterleib mit einem ganz lauten Knall, wirklich explosionsartig, eine Flüssigkeit 100 Grad heiß und dazu auch noch ätzend. Das heißt, der hat eine Multifunktionswaffe, eine Multifunktionskanone. Knallt laut, ist glühend heiß und ist ätzend wie Säure.
Da nehmen definitiv alle Reis aus, ne? Also das ist wirklich eine ganz fiese Kombination. Wie funktioniert das? Also glühend heiß, ätzend, knallt laut, wie geht das?
Ja, da ist ein ganz komplizierter chemischer Vorgang im Innern des Käfers notwendig, weil der produziert aus 2 bestimmten Drüsen 2 chemisch äußerst reaktive Substanzen. Und diese Substanzen reagieren dann in einer sogenannten Explosionskammer miteinander. Also das musst du dir mal vorstellen. Ein Käfer hat in seinem Körper eine Explosionskammer. Also wie in so einem Chemielabor, wo man mit explosiven Stoffen arbeitet. Mhm. Ja? Und bei der Reaktion wird sehr viel Wärme freigesetzt und diese ätzende Flüssigkeit wird dann mit einem ganz hohen Druck nach außen geschleudert.
Und kann der Käfer das einmal oder kann er da auch nachladen?
Kann der nachladen, meinst du? Ja. Ja, ja. Nee, das funktioniert nicht nur ein einziges Mal. Also der Käfer hat jede Menge Chemikalien zur Verfügung. Der kann also nachladen und bis zu 20 Mal hintereinander schießen. Aber jetzt, pass auf, es gibt im Tierreich nicht nur Superkanonen wie beim Bombardierkäfer, sondern es gibt auch Superfäuste oder besser gesagt Superkeulen. Und zwar bei den Fangschreckenkrebsen.
Ah, ich erinnere mich ganz dunkel, dass ich diesen Namen schon mal gehört habe. Fangschreckenkrebse. Die habe ich aber jetzt nicht als Superfäuste oder irgendwie so abgespeichert. Das klingt ja schon ein bisschen martialisch. Was für Tiere sind das?
Also die gehören, wie übrigens auch der Hummer, zu den sogenannten höheren Krebsen, kommen im Meer vor. Die Größe ist ganz unterschiedlich. Die können 1 bis 2 Zentimeter groß sein, können aber auch weit über 30 Zentimeter groß sein. Leben vor allem in Korallenriffen im indopazifischen Raum. Und dort ernähren sie sich von Garnelen, Krabben, Würmer, so kleine Fische, Schnecken, Muscheln, also das Übliche. Und vom Beutefang her kann man jetzt diese Fangschreckenkrebse in 2 Gruppen unterteilen. Da gibt es die sogenannten Speerer. Die spießen ihre Beute mit speziellen Fangbeinen auf. Und dann gibt es die Schmetterer. Die zertrümmern ihre Beute mit ihren Fangbeinen, die ja zu Keulen umgebildet worden sind. Und die Schmetterer, das ist jetzt die interessante Gruppe.
Habe ich mir irgendwie gedacht, dass du die Schmetterer interessant findest. Was begeistert dich an denen?
Die haben zum einen den härtesten Schlag und zum anderen die schnellste Bewegung im Tierreich. Sind also doppelte Weltrekordler. Weil mit dieser Beinkeule, da können die Krebse mit einer Geschwindigkeit von 85 Stundenkilometern unter Wasser wohlgemerkt zuschlagen. Und der Schlag ist schneller, als wenn du einmal mit dem Auge blinzelst. Also 40 Mal schneller sogar.
Das finde ich ehrlicherweise schwer vorstellbar. Aber ich verstehe, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Wie kriegen die das hin, dass die so schnell da reagieren oder so schnell zuschlagen können?
Die Fangschreckenkrebse, die können diese Fangbeine wirklich regelrecht verriegeln. Das heißt, die spannen ihre starken Muskeln an, da entsteht eine gewisse Vorspannung, wie bei einem Bogen. Und bei Bedarf können die dann diese Keulenbeine wie so eine Peitsche vorschnellen lassen.
Und das ist dann einer der härtesten Schläge im Tierreich?
Ja, also durch diese hohe Geschwindigkeit und durch die harte Aufschlagfläche der Keulen, da können also Fangschreckenkrebse wirklich den härtesten Krebspanzer, die können sogar eine Muschelschale locker zertrümmern. Und es gibt Leute, die Fangschreckenkrebse im Aquarium halten und die haben behauptet, hey, mein Fangschreckenkrebs hat sogar die Glaswand des Aquariums zertrümmert. Weil von der Aufprallwucht ist so eine Keule durchaus mit einer Pistolenkugel zu vergleichen.
Es kommt mir gerade so ein bisschen vor, dass er irgendwie, ich will in die Freiheit und dann
ja, macht und Batsch, er, ja, haut genau, er rein.
Ja. Ja. Aber wir müssen festhalten, super stark, ja, super schnell vor allen Dingen auch, kommt definitiv in unser Superhelden-Team. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch ein Tier, das ganz besonders gut hören kann. Das könnte dann nämlich uns bei unserem nächsten Programmpunkt hier helfen im Podcast.
Welches Tier klingt hier?
Es gilt nämlich wieder ein geheimes Tiergeräusch herauszufinden. Mario und ich wissen wie immer nicht, was genau jetzt kommt. Das weiß nur Marcel aus dem Bremen 2-Team. Hallo Marcel.
Hallo, grüß euch.
Hi Marcel. Welchen dieser Superhelden heute aus der Folge hättest du am liebsten irgendwie in deinem Team oder wen fandest du am besten? Der Krebs ist schon nicht schlecht, ne?
Der Krebs ist nicht schlecht. Ich habe aber auch diese Geschichte von dem verrückten Käfer, über den Auto drüber fahren kann, mir gemerkt.
Ja. Stell dir vor, der kann sich dann irgendwie verstecken, auch irgendwo, wo man es nicht erwartet, nämlich einfach mitten auf der Straße. Ja. Und da fährt dann so ein LKW drüber und es macht ihm nichts aus und er kommt dann doch wieder irgendwie raus.
Und er sagt, fahr du nur drüber.
Ja, genau. Finde ich nicht schlecht.
Ein Käfer auf der Autobahn. Ja.
Was, welches Geräusch er dabei macht, das wissen wir nicht, wenn so ein LKW über ihn rüberfährt. Aber wir werden eins hören. Das ist wahrscheinlich nicht der Käfer, schätze ich mal.
Ja, der Eisenplattenkäfer auf der Autobahn, den hört er jetzt. Okay, wir hören mal rein.
Das ist ganz klar, also wir dürfen schon raten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
also es ist ganz klar ein Baby-Orang-Utan.
Nee, aber es ist...
Ein Baby-Schimpanse.
Aber es ist babyartig, ne?
Ja. Ist es ein Affe?
Nee, es ist kein Affe.
Lebt es in Deutschland?
Das lebt nicht in Deutschland.
Es lebt in Deutschland nicht, in Südeuropa gibt es ein paar davon, sonst in Afrika und in Asien.
Stachelschwein.
Oh.
Was?
Oh, Mario.
Ist es das?
Yes, ja.
Baby. Was?
Wir das war der entscheidende Hinweis.
Wir hören uns noch mal kurz dieses Geräusch an. So hören sich Stachelschweine an.
Okay, Respekt an Mario. Das muss ich, also das war jetzt kein Gerate irgendwie im Nebel rumgestocher, sondern das, warum weißt du das?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen protzen, ne? Also, das sind die alten Römer dran schuld. Als ich gehört habe, sie sind, doch, es gibt ja Stachelschweine in Italien und die sind importiert worden von den alten Römern nach Italien, weil die sie so gerne gegessen haben.
Aha. Und dann hast
das
du dich
so... Das
war
eine Delikatesse und dann hat man gesagt, die hätten wir auch gern bei uns, hat die aus Nordafrika dann nach Italien und da gibt's die heute noch in freier Wildbahn.
Und da hast du dich so mit denen beschäftigt, dass du sogar weißt, welche Geräusche die irgendwie machen, offenbar. Oder zumindest, dass sie da leben, weil
ich weiß, dass sie in Italien leben.
Hast du darauf
geschlossen. Hab ich nicht erkannt.
Ah, nein. Ja, okay, aber ist das erlaubt, wenn man das so weiß? Klar.
Natürlich.
Nicht schlecht.
Sehr stark.
Okay, ich bin immer noch ein bisschen fasziniert. Notiere denn ein 6-2 für Mario hier vom Zettel. So. Hat er verdient den Punkt, oder Marcel?
Muss man sagen, ja. Das war sehr stark.
Nicht schlecht. Also die Superkraft des Hörens oder der Kombinationsgabe, sage ich mal so, die bleibt bei Mario Ludwig. Viele andere Superkräfte haben wir in dieser Folge kennengelernt, die alle sehr bemerkenswert sind. Also die Seegurke zum Beispiel, die irgendwie super schnell sich verteidigen kann, indem sie sich einfach schützt mit ihrer Haut. Oder der Floh, der ganz hoch springen kann, irgendwie hätte ich vorher nicht gewusst. Wenn ihr noch mehr Tiere kennenlernen wollt, euch aber ärgert, dass wir von Wie die Tiere ja erst in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge da sind, dann empfehle ich euch einen Tierpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Der heißt Anna und die wilden Tiere. Und der ist insbesondere für alle jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch ideal. Was ich schön finde, ist, dass die genau wie wir auch manchmal Tiere vorstellen, die man nicht so auf dem Zettel hat. Zum Beispiel hat Anna auch eine Folge über Marderhunde gemacht. Haben wir, glaube ich, auch schon mal am Rande irgendwie erwähnt. Aber da könnt ihr nochmal tief ins Marderhunde-Business einsteigen. Die sehen aus wie so ein Waschbär, machen Geräusche wie eine Katze und sind tapsig wie ein Hund. Das ist doch eine schöne Kombination. Diesen Podcast also gibt's in der ARD Audiothek. Und den verlinken wir euch in den Shownotes. Und wir haben am Anfang schon gesagt, Wie die Tiere wird in absehbarer Zeit zu Ende gehen. Und zwar wird Folge 100 die letzte Ausgabe sein. Ihr habt heute schon Folge 95 gehört, bis zu diesem Moment. Und wenn ihr jetzt mitrechnet, dann wisst ihr, wann die letzte Folge kommt, am 17. Juni. Ist also noch ein bisschen hin. Wir möchten aber, dass ihr Teil dieser Folge seid. Und wir fragen euch deshalb, welches Tier muss unbedingt noch in unserem Podcast vorkommen. Ein Tier, das ihr großartig findet oder zu dem ihr eine Frage habt oder eine persönliche Geschichte habt. Das könnt ihr uns schreiben. per E-Mail oder Instagram-Nachricht an Wie die Tiere. Oder ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken. Das fänden wir besonders schön, mal von euch zu hören. Würden wir dann auch in den Podcast hier natürlich einbauen. Das geht per Insta, da könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Wie gesagt, Wie die Tiere heißen wir da. Oder auch per WhatsApp an die Bremen 2 Nummer, die wir euch in die Shownotes reinschreiben. Wenn ihr das bis Ende April schaffen würdet, wäre das echt super. Dann würden wir nämlich eine schöne Auswahl in aller Ruhe treffen fürs große Finale von Wie die Tiere. Aber Mario, du hast es vorhin am Anfang gesagt, noch ist ja ein bisschen Zeit und wir können noch so ein bisschen unseren Podcast auch feiern bis dahin. Wir sind in 2 Wochen wieder da und schauen uns an, wie das bei Tieren mit der Fortpflanzung funktioniert. Richtig?
Ja, und wir werden einen besonderen Blick auf die Geschlechtsorgane werfen. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Wir werden eine Nacktschnecke vorstellen, die einen ziemlich großen Penis hat, doppelt so groß wie sie selbst. Und wir werden auch erklären, warum bei Enten die Vagina spiralförmig ist.
Laut meiner Erinnerung aus dem Biologieunterricht kann ich sagen, das ist beides bei uns Menschen ein bisschen anders. Aber wenn ihr Lust habt, diese Unterschiede kennenzulernen, dann in 2 Wochen wieder Wie die Tiere hören. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Frühlingszeit. Mario, mach's gut, ciao.
Tschüss.